Ich würde sagen, wir haben alle eine schöne Deko. Es passt alles. Wobei, muss ich jetzt sagen, unser Gast hat heute die schönste Deko, tatsächlich. Deswegen erstmal herzlich willkommen, lieber Sebi. Hier unten steht zwar Sebastian, aber wir haben uns eben auf Sebi geeinigt. Von Mooncourt. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass das so kurzfristig geklappt hat. Alex hat das hier engagiert. Über Sebi, glaube ich, kam der Kontakt zustande.
Genau, Sebi von der Cut Madness war, glaube ich, letzte Woche bei euch zum Shooting oder zu einer Videoaufnahme und hat mich dann aufgeregt angerufen und sagte, ihr wollt immer coole Gäste haben, das ist ein cooler Gast, ruft den jetzt an. So, okay. Gut, jetzt versuche ich ja nicht ganz so übergriffig bei so Leuten zu sein und bin ihm erstmal professionell in die Insta-DMs reingeslidet. Wie damals meiner Frau mit dem gleichen Outcome, wir haben telefoniert. Die eine habe ich geheiratet, Sebi ist heute im Podcast, also sehr, sehr ähnlich.
Nah dran. Ja,
Aber
aber du
das.
hast gesagt, du gehst gerne in Clubs in Düsseldorf, zumindest mal früher. Ich habe das auch in der letzten Ausgabe gehört. Vielleicht trifft man sich ja da. Wir sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme jetzt, also ernst gemeint, seit 1,5 Jahren vor, Sebi in seinem Club zu besuchen. Das ist so die eine Sache. Aber auch generell länger feiern zu gehen als 1 Uhr nachts oder generell wieder feiern zu gehen, weil ich merke schon, ich bin halt echt ein alter Mann geworden. Also so damals mit Mitte 20. Alter, da musstest du mich um 1 Uhr nachts nicht fragen. So, da war klar, dass um 1 Uhr nachts wird die absolut aufgemacht mit ein bisschen Maracuja-Saft. So, und dann lief man auf Temperatur und dann war man um 2 Uhr im Club. Alter, 2 Uhr, weißt du, was ich jetzt um 2 Uhr mache in meinem Alter? Da gehe ich zum dritten Mal auf Toilette, stoße mir mein
Okay.
Knie am Tisch und gehe dann wieder zurück ins Bett. So, das ist halt schon total, das ist total, total tragisch aktuell, wirklich jetzt.
Aber musste man machen. Also ich habe das wieder für mich entdeckt.
Ja,
Das ist,
richtig schön ein Sübbeln
also
gehen.
ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Ich bin 42. Also
Was,
ich
ich
habe
bin der
jetzt so.
Jüngste. Ihr könntet meine Väter sein, ihr
Ich bin ein
beiden.
Jahr älter wie du, aber ich fühle es 0,0. Ich habe aber jetzt auch ein zweijähriges Kind und werde nochmal Papa. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach
Ja, aber
zu müde bin.
bei mir sind jetzt so die ersten Freunde so raus. Also da sind die Kids so aus dem kritischen Alter und dann sagen die
Ja.
so, wollen wir nicht mal wieder? Und ich bin halt kinderlos. Ich habe einen Hund, einen Shiba Inu. Und
Oh, mein Lieblingshund.
da bin ich natürlich dabei. Shiba ist dein Lieblingshund.
Boah,
Ich dachte
ja.
sehr.
Das hat er auch zu meinem gesagt. Kein
Ich untersche Das ist eine
Spaß.
Lüge. Ich unterscheide Menschen in zwei Kategorien. Entweder du hast bei Hachiko geweint oder du hast bei Hachiko nicht geweint. Hast du bei Hachiko geweint?
Ja, natürlich.
Ehrenmann, sehr gut. Hast du bei
Also,
Hachiko geweint, Markus?
du weißt genau, dass ich den Film nicht gesehen habe. Willst du das jetzt extra machen, dass du ihn herumstichelst?
Hast einen Hund und du hast Hachiko nicht
Du hast mir
geguckt?
schon davon erzählt und hast gesagt, wir gucken den zusammen
Du hast kein
mit so
Herz.
einer Decke und Kekse und hast gesagt, du nimmst mich dann in den Arm, wenn es soweit ist. Das hast du mir
Also
versprochen.
Sebi kann das bestätigen. Wer bei dem Film nicht weint, der hat wirklich keine Empathie.
Ja, es ist so. Also ich habe einen Schieber zu Hause, das war doppelt schlimm, ne?
Dann kracht es halt richtig in der
Das ist
Tempobox, Junge.
boah.
Okay, du hast einen Shiba Inu. Okay, aber ich finde das gut. Also wir können ja auch einfach mal alle zusammen feiern gehen. Das wäre doch auch mal witzig.
Bei Sebi, vielleicht im Laden. Wäre doch witzig.
Ja. Ich muss
Aber
kurz
wo?
nebenbei eine Karte kommen. Ich glaube, die ist günstig. Aber
Aber
macht ruhig weiter.
du hast gesagt, ihr seid nicht weit weg. Wo bist du, Sebi? Wo sitzt du?
Ich lebe in Recklinghausen. Das ist so ein kleines Dorf zwischen Bochum und Dortmund. Und Mooncourt, die Firma sitzt in Dortmund.
Schöne Stadt, schöne Fußballstadt auf jeden Fall, kann man sagen. Da wird noch erfolgreicher Fußball gespielt, nicht wie in Düsseldorf. Wenn ich dich jetzt aber als Person und vor allen Dingen als Sammler hier vorstelle, oder magst du dich einfach kurz mal vorstellen, was sammelst du, wie bist du eigentlich zum Sammeln gekommen, sammelst du überhaupt, wenn man dein Zimmer, leider sieht man es jetzt hier nur in Teilen, aber wir sehen ein bisschen mehr als ihr seht. Das ist schon sehr beeindruckend und sehr vielfältig, muss ich sagen. Was, ja, stell dich einfach mal als Sebastian vor.
Das geht so uns vor. Ja, genau. Also Sebi habt ihr ja schon gesagt. 42 habe ich schon gesagt. Genau, ich bin, ich glaube, eher ein kreativer Mensch. Also ich habe eine kreative Ausbildung mal gemacht vor, weiß nicht, 30 Jahren. Mediengestalter nennt sich das. Und war seit Kindestagen Basketballer. Also ich habe in meiner Kindheit Basketball gespielt und in meiner Jugend. Und Wenn man dann erwachsen wird, hört man für ein paar Jahre auf. Dann habe ich wieder angefangen, dann habe ich mir die Achillessehne gerissen. Dann war das Sportthema auch wieder
Oh,
durch.
Aua.
Ja,
Achillessehne
wie das so
abreißen nicht.
ist.
Also.
Ja, sollte man nicht machen. Das war
Okay.
so. Ich war, glaube ich, ein Jahr wieder. Meine alten Kumpels haben mich wieder aktiviert, wieder in den Verein geholt. Und dann war das so vor meinem ersten Ligaspiel. Ich durfte sogar in die zweite Mannschaft. Also, ich habe dann doch noch so ein bisschen Talent, haben sie dann gefunden aus alten Tagen. Und dann irgendwie eine Woche vor dem ersten Ligaspiel gab es dann diesen Peitschenhieb auf dem Platz. Und dann war vorbei und dann kam der Krankenwagen. Egal. Also, traurig. Ist jetzt aber auch schon 1,5 Jahre her. Insofern, ich bin wieder auf dem Platz. Da habe ich übrigens noch eine kleine Side-Story. Ist ganz spannend für alle, die ein bisschen Sport jenseits des Vereins oder des Gyms machen wollen. Ich habe hier in Recklinghausen, da wo ich lebe, eine Sporthalle gemietet, tatsächlich. Das kann man tun bei der Stadt. Das ist 4 € die Stunde, kann jede Bürgerin und jeder Bürger in seiner Heimatstadt machen.
4 Euro.
Einfach beim Sport. Und ja, 4 € die Stunde. Und ich habe jetzt jeden Sonntag eine Sporthalle gemietet und komme dann da mit Freunden und Familie zusammen und für die Kids bauen wir so ein Parcours und die Jungs spielen Basketball und die Mädels machen Yoga. Klammer zu, total geil. Also Tipp, frag mal bei
Geil,
euren
wir
Städten
müssen
an.
Sporthallen mieten. Wie geil ist das denn? Wusste ich gar nicht.
Ja, oder?
Hä? Ja, okay, krass.
Also random Side Fact, aber ich erwähne es mal gerne, weil es machen zu wenige Leute und die Vereine haben
Voll gut.
Vorrang, aber man kann es halt so machen.
Schreibt nach dem nächsten Treffen
Genau.
in Stadt Idar Oberstein in so einer Sporthalle, vielleicht in Recklinghausen mit so ein paar
Ich finde
Tischen.
den Geruch von Sporthallen noch immer so ein
Ja,
bisschen
das.
eigen.
Ja, und
Manchmal
den
finde ich es
Look.
gut.
Und diesen
Der Look ist auch gut.
70er-Jahre-Look, der sich nicht verändert.
Ja,
Genau.
genau. Ja, geil,
Aber die
wusste ich gar
Sporthalle habe
nicht.
ich sonntags. Das heißt, wenn wir samstags feiern gehen, dann müssen wir sonntags auch früh raus und alles wieder rausschwitzen. Das
Macht Sinn.
ist dann die Bedingung.
Kriegen wir hin. Kriegen wir hin.
Ja. Genau, und ja, ich mache mal weiter. Kreativer Mensch, genau. Also, ich komme tatsächlich aus dem Marketing und aus der Werbung. Da habe ich so meine Karriere gestartet und bin jetzt auch nicht seit Mooncourt irgendwie selbstständig, sondern mache das auch schon so ein paar Jahre. Habe eine eigene Kreativagentur, das mache ich auf der beruflichen Seite. Also, mache viel Social Media und das ist so meine Heimatwelt. Und das Thema Collectibles, also, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so tief drin wie ihr in dem Hobby, aber ich war in meiner Kindheit Basketballfan und Sammler und Nerd durch und durch. Also ich war immer zwischen Gaming, Basketball, Toys und so zu Hause. Und das habe ich dann immer weiter exzessiv aufgebaut und vor allen Dingen so japanische Vinyl-Toys gesammelt. Fool's Paradise ist da so eine Marke, die ich liebe, die habe ich auch schon mal erzählt. Die habe ich mir zu einer Zeit bestellt, als man irgendwo blind PayPal hingeschickt hat an so eine Adresse. Man musste die Notizen, die halt Anschrift reinschreiben und hat dann irgendwie so 3 bis 6 Monate gewartet und gehofft, dass irgendwie ein Paket ankam oder ankommt. Es kam dann auch an und es war natürlich Begeisterung pur. Und ich habe natürlich auch wie viele meiner Kindheit und Jugend Basketballkarten gesammelt und auch wieder auf dem Dachboden gesucht und nicht gefunden, meiner Eltern. Genau, aber bin tatsächlich in der Basketballwelt zu Hause. Und die große Einflugschneise war aber tatsächlich in den letzten Jahren Sneaker, das ganze Sneaker-Game. Also ich bin sehr modeaffin, auch wenn ich jetzt hier so im schwarzen Shirt sitze, wenn wir uns mal irgendwo beim Feiern oder auf einer Messe treffen. Ich trage auch gerne mal so eine leopardenfarbene Hose und bunte Sachen. Ja, mag halt irgendwie Stil und Kleidung und vor allen Dingen die Sneaker-Welt. Genau, und so kommt dann eins zum anderen und
Das,
ja, so bin ich dann sonst sammeln gekommen, quasi über Fashion und über Toys und über diese Leidenschaft der Kindheit. Das Ding ist halt, wenn man in Recklinghausen wohnt, anders als ihr beispielsweise in Düsseldorf oder anderen Großstädten, hier gibt es halt nichts, wo man irgendwie was kaufen kann. Das ist halt echt ein Riesenproblem. Also ich musste halt immer weit fahren oder irgendwo bestellen.
wobei Recklinghausen, da sind ja die großen Städte nicht weit weg, oder? Also, das ist ja alles da in der Nähe.
Ja, aber ich glaube,
Ja.
also ich meine, du kommst ja aus Frankfurt, ich aus Düsseldorf, man ist da halt dort schon auch so hart verwöhnt. Also ich muss halt einfach nur rausgehen und da kannst du ja alles erleben. Ne? Du hast ja die Läden, du hast irgendwie Galerien, du hast ja ohne Ende Läden und auch Möglichkeiten, Sachen zu konsumieren und sich halt berieseln zu lassen. Ich glaube, das ist dann so weiter draußen, ist es halt einfach nicht. Nicht jeder kann im Herzen Europas wohnen, Markus,
Ich
so
wohne
wie
auch
du.
nicht mitten in der
Mit dem goldenen
Stadt.
Löffel im Mund aufgewachsen im Bernsteinzimmer.
Ja,
Wenn ich
nein.
so Samstagmorgens Lust habe, mir irgendwie eine Hobbybox zu kaufen oder so, dann ist das immer mit 2 Stunden Aufwand, also
Genau.
eine Fahrtrichtung verbunden, ne? Das ist nicht mal ein spontanes Ding, sondern das ist eigentlich, ne, Frau einpacken und Hund einpacken und
Ausflug, Ausflug.
So ein halber, genau, Tagesausflug.
Erinnerst du dich, wenn du sagst, du hast da so ein bisschen, hast du so ein bisschen mitgenommen, wie oder was du sammelst, beziehungsweise mit, wo du jetzt bei Sneakers auch gelandet bist, erinnerst du dich an das erste Objekt, wo du gesagt hast, das muss ich unbedingt besitzen? Erinnerst du dich daran?
Das war tatsächlich eine dieser Fool's Paradise Figuren. Das war oder ist ein Astronaut, so ein Space Marine, der ist tatsächlich so 60 Zentimeter groß oder 70 Zentimeter. Dementsprechend war das Karton oder war der Karton, der damals auch kam, unglaublich groß. Und das war so das Highlight-Ding und das erste Mal, dass ich ein Item quasi selbst irgendwo so besorgt habe und mir auch für teuer Geld so geschossen habe, dass echt wahnsinnig toll war und ein Erlebnis war. Und das hat mich mit der Marke verbunden und mit dieser Sammelleidenschaft. Und ich habe das Ding stundenlang auf meinem Tisch gehabt und einfach von jeder Seite betrachtet und so alle Details
ja,
angeguckt, weil die auch wirklich im Vergleich zu anderen Vinyl Toys super detailliert sind und man entdeckt irgendwie ganz viel. Das war, genau, es war so ein, auf jeden Fall ein großes Ding der Begeisterung.
Was war das bei dir, Markus? Was war das Erste, was du so richtig gechased hast?
Boah.
Abgesehen von deiner Frau natürlich, weil die hört natürlich mit. Ja?
Das ist, also an was ich mich wirklich erinnern kann, und da gibt es bestimmt vorher schon was, und vielleicht, wenn ich jetzt weiter darüber nachdenke, wird mir bestimmt noch mehr einfallen, aber das Erste so Richtige waren Hasbro-Wrestling-Figuren. So, das waren so das Erste. Und da können wir gleich noch mal drüber sprechen, was für euch, was ist eigentlich ein Collectible? Wie definiert ihr das? Aber das war so das erste Collectible, wo ich für mich gesagt habe, das kommt auf einen besonderen Platz, das pflege ich besonders, davon sammle ich noch mehr Figuren. Das war Hasbro Wrestling-Figuren. Gibt's, wie gesagt, wenn ich länger drüber nachdenke, könnte mir bestimmt noch ein bisschen mehr einfallen. Aber ich glaube, das gehört mit dazu. Also jetzt gar nichts Außergewöhnliches, aber heute viel wert übrigens, so eine original verpackte Hasbro-Figur von früher.
Bestimmt.
Ja. Bei euch?
Das ist krass.
Also bei dir?
Bei mir? Also wahrscheinlich die romantische Antwort wäre jetzt irgendeine Karte, die ich mir jetzt hier zurecht lüge, aber bevor ich in die Karten reingegangen bin, bin ich in Uhren reingegangen, so der Chase nach einer Uhr. Das war bei mir so nach einer ganz bestimmten Uhr, da habe ich wirklich Sachen auf mich genommen. Ich habe da mit Juwelieren Kaffee getrunken, mich mit irgendeiner Scheiße zulabern lassen, dass die irgendwie dachten, ich bin auch an anderen Sachen interessiert. Dieses Uhren-Game, ich bin so froh, dass ich da nicht mehr rein muss, weil ich jetzt einfach gesegnet bin mit meinen Wunschuhren. Aber für alle, die das halt nicht kennen, wenn du eine Rolex haben willst, kannst du in den Laden gehen und an der Rolex fragen, du wirst aber keine kriegen im Normalfall, also aktuell nicht, schon seit 10 Jahren ist es gefühlt unmöglich. Die werden dann bestellt und wenn du Glück hast, kriegst du eine, aber die begehrten Modelle bekommst du halt einfach nicht. Diesen schwarzen Gurt in der künstlichen Verknappung. So, und dann musst du halt mit dem Konzessionär so einen kleinen romantischen Tanz wagen. Also der weiß ja am Ende des Tages auch, was du von dem willst, so. Und du musst ihm halt vorheucheln, dass du auch vielleicht was anderes da kaufen würdest, woran er mehr Geld verdienen könnte. Aber nicht wird, weil du brauchst das Geld ja für deinen Wecker. Und dieses Spiel habe ich sehr, sehr exzessiv gespielt und am Ende gewonnen. Und das war, glaube ich, so das erste Collectible, wo ich echt auch nachts aufgewacht bin und dachte mir, scheiße, es muss jetzt klappen. Ich will jetzt diese Kackuhr endlich haben. So, das war bei mir so das Thema. Und dann halt auch bei Karten. Ich habe dann immer so einen Hyperfokus. Wenn ich eine Karte haben will, ich stehe nachts auf, wenn ich das dritte Mal auf Klo muss, dann als alter Mann. Und dann gehe ich nochmal schön auf eBay, auf Card Hobby, auf Fanatics Collect und gucke alle Watchlists durch, ob was in meinem Suchfilter gelandet ist. Da bin ich manisch. Das ist wirklich schrecklich.
Ja. Aber auf meine eben zwischendurch Frage schon mal, wann wird für dich, Sebi, ein Gegenstand ein Collectible? Also gibt's da irgendwas, wo du sagst, so definierst du das?
Ich habe gerade schon drüber nachgedacht. Also ich finde, es fängt mit einer emotionalen Ebene an, nämlich wenn ich mit einem Gegenstand eine besondere Erinnerung verbinde oder ein Momentum. Also man würde jetzt ja vielleicht sagen, du hast ja gerade schon gesagt, das Thema Verknappung, ne, ist so ein Thema, Limited Editions und Begehrlichkeit. Aber es kann auch etwas sein, was man an einem besonderen Ort bekommt und findet und wo ich vielleicht auch später gar nicht mehr nachgucke. Also ich habe mir zum Beispiel mal Ich hatte schon vor vielen Jahren mal die Chance und Gelegenheit, nach Tokio zu reisen. Und es gibt in Tokio ein Disneyland oder Disney World, I don't know. Und dort habe ich mir dann eine Mickey Mouse Figur, die habe ich auch irgendwo im Regal stehen. So Mickey als Samurai. Und das stand halt, ne, Limited, und die gibt es dann nur in Tokio. Und ich fand das ganz besonders. Und ich fand, das war so cool und habe mir die dann mitgenommen. Und seitdem steht die Regal und wird auch. Da würde ich nicht geputzt, ist gelogen, aber sie hat schon, sie kriegt Pflege. Und wahrscheinlich würde man sie auch irgendwo online kriegen, aber ich habe es nie wieder danach gecheckt, weil ich einfach diese Erinnerungen behalte und diesen Augenblick. Und deshalb ist es für mich halt ein Collectible. Und ich glaube, damit fängt es an. Also es ist halt eine Leidenschaft dahinter und eine Verbindung, die man aufbaut. Also ich vermute, das wird bei euch, also behaupte ich jetzt einfach mal, auch nicht anders sein, ne? So eine Hasbro-Figur. Da ist ja auch eine kindliche Erinnerung drin oder irgendwas aus der Kindheit und Co., bei dem man was verbindet. Also ich glaube, das ist so der Kern auch dieses Hobbys, wenn man das Kommerzielle ausblendet, dass es irgendwie damit beginnt oder beginnen sollte, um das vielleicht auch so ein bisschen in eine Mission zu bringen.
Ja, unterschreibe ich zu 100%. Also, es ist genau das, was du gerade eigentlich so, das betrifft jetzt die Hasbro-Figuren, es betrifft aber genauso gut die Karten, die du gerade beschreibst. Alex hat mich ja mit One Piece angesteckt. Das ist ja auch bei mir so ein bisschen Kindheit. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich würde wahrscheinlich keine One Piece-Sammelkarten mir gerade angucken. Alexa, dich habe ich nicht gerufen. Dass Alexa Storm, dass, wenn ich das, diese Sendung mich nicht so krass an meine Kickers-Zeit damals erinnert, wo ich damals von der Schule heimkam und Kickers geguckt habe und so, und diese Manga hat mich total daran erinnert. Deswegen hat mich das wahrscheinlich mit so gefesselt, nicht nur, aber auch mit so gefesselt. Und das, wie du sagst, beschreibt das eigentlich ganz gut, zumindest für mich. Aber Alex geht's da, glaube ich, ähnlich.
Ja, also ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich glaube, es gibt Leute, die so wahllos alles sammeln, weil dann irgendwie eine Erinnerung dran hängt. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Da bin ich so ein bisschen nerviger unterwegs. Bei mir muss es dann auch so eine gewisse Qualität halt mitbringen oder auch Optik. Also ich weiß es nicht. Also meine Frau ist halt so höchst emotional, die sammelt wirklich alles. Also alles, was unsere Tochter macht, was sie an irgendwas erinnert, so das sammelt die halt einfach. Ich mache das dann in so Magnetholder rein oder in so Klarsichtfolien. Das muss bei mir dann auch immer irgendwie auch so eine Haptik mit, kommt da mit bei mir. Wisst ihr? Also ist das vielleicht so ein bisschen oberflächlich, aber ich finde, wenn mir das halt wichtig ist, dann will ich das irgendwie auch gut lagern oder showcasen oder ich will auch sicherstellen, dass es halt nicht verschwindet. So, ich habe zum Beispiel letztens auch total banal, ich war mit meiner Frau mal aus einer Kunstausstellung und da waren die Künstler da und die haben damit mit Kohle und so Bilder gezeichnet. Also die hat meine Frau einfach unter das Regal gelegt mit der Begründung, ich brauche halt Platz in der Schublade, wo ich dachte, so, ey, hör mal, hallo, das kannst du doch nicht machen, die müssen im Rahmen sein. Und dann war Diskussion, warum sind sie noch nicht im Rahmen? Und dann A und B. Aber das ist es halt. Die Sachen müssen dann irgendwie auch eine gewisse Qualität einfach mit sich bringen, dass man auch lange Spaß daran hat. Das merke ich dann auch immer wieder, wenn ich ehrlich bin.
Das finde ich aber auch. Also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ich
Nee,
glaube so
ja, das
der,
stimmt.
ich glaube so, also für mich zumindest so der Ursprung ist der Emotionalität und der Leidenschaft. Aber ich würde es unterstreichen, dass diese Dinge auch eine Besonderheit sind über Zeit. Also man ordnet ja diesen Gegenstand, der erstmal ja auch nur ein Stück Papier sein kann, dann ja irgendwie als Besonderheit ein und dann will man ihn natürlich auch schützen und bewahren und lange
Ja.
erhalten.
Gab es aber für dich trotzdem mal einen Gegenstand, Sebi, wo du gesagt hast, da bist du dem Hype so komplett verfallen und dachtest im Nachhinein, warum habe ich das eigentlich gekauft?
Oh Gott, ich will jetzt nicht mit Labubus anfangen. Also ich bin.
Oh, lass uns darüber reden. Echt? Bist du da reingegangen?
Naja, ich habe,
Oh
also
nein.
was heißt da reingegangen? Also wir haben es, boah, also wir haben, also als dieser Trend aufkam und da ich ja sehr Fashion- und Popkulturaffin bin, übrigens auch beruflich geprägt, weil ich in meinem Agenturjob sozusagen auch viel mit Popkultur zu tun habe, mit Musik und Streaming und Filmbereich. Musste ich natürlich dann sofort so eine gebe ich ja auch noch stehen. Also auch die kann aber mal weg. Und habe sie mir dann gekauft und die war natürlich auch direkt overpriced und Co. Und meine Frau fand sie auch ganz toll. Und dann auch die gab es damals übrigens nicht in Recklinghausen am Ruhrgebiet zu kaufen, bevor sie irgendwann gefälscht an jedem Kiosk waren. Aber Ich habe dann die ersten einmal in London gekauft und danach auf der Sneakernest in Rotterdam, und da sind die schon zu Wahnsinnspreisen weggegangen. Wir haben auch mal versucht, mit denen zu handeln, tatsächlich auf einer Early-Version von Mooncore, bevor es da war, wie es heute da war. Da dann aber auch festgestellt, wie hart der Fake-Markt ist und der Scam-Markt. Also wir hatten damals tatsächlich neu eingeschweißte Cases, ne? Und die waren aber quasi resealed. Und die
Alter.
Einzelboxen waren sogar mit einem Skalpell geöffnet und wieder reglued. Also es war doppelt crazy, was da alles passiert ist.
Das ist so
Also
verrückt,
ja, Schande
ne?
über mein Haupt.
Nee, also meine Frau hat mich auch darauf so ein bisschen angesetzt. Also zuerst hieß es so, nee, ich will keine. Und dann war ich in London und dann wurden die verkauft in so einem Spielzeugladen tatsächlich. Und da habe ich noch welche gekriegt und dann war ich 2 Wochen später wieder drüben und dann haben sie aber Labubus und wieder rausgenommen. Dann konnte man irgendwie alles andere von denen kaufen, aber nicht diese Mystery-Boxen, weil sie gesagt haben, dass die Häufung der Zwischenfälle ist zu hoch, dass Menschen einfach in diesen Laden reinrennen und diese Dinger klauen. Und diese Menschentrauben waren denen halt wohl administrativ ein wenig zu aufwendig. Und deswegen haben sie gesagt, die gibt es hier einfach straight nicht mehr. Die hat meine Frau dann aber auch so 2, 3, mit der Frau von Charlie, by the way. Also, ich bin ja nicht ganz unschuldig, Markus. Also, mit der Frau von einem Kollegen sind sie zusammen da reingegangen, ein bisschen. Wurden dann aber auch frühzeitig wieder verkauft, was ich so mitbekommen habe. Dann hat man sich dann doch davon verabschiedet.
Ist auch jetzt
Weil es dann
komplett
irgendwann.
weg, oder? Labubus, oder gibt es?
Also
Gute Frage.
Popmart als Marke und als Retailer, den gibt es noch. Die haben also genug Geld aus dem Produkt geschöpft. Aber ich finde, es ist auch ein gutes Beispiel dafür, es gibt ja keine Historie, die uns bekannt ist zu Labubu, ne? Also es ist ja irgendwie, also ja, es gibt dort einen Künstler, der die erfunden hat, aber
Ja,
es gibt
ja.
halt eben nicht diesen historischen Kindheitsbezug und irgendwie einen emotionalen Wert, der irgendwie damit einhergeht. Also ich finde, der hat die Marke Popmart auch das nicht richtig aufgezogen. Also man hätte es wesentlich mehr verklappen müssen und man hätte anfangen müssen, Geschichten drumherum zu erzählen. Also das Potenzial für Comics, Animes, whatever, wäre da gewesen, aber es hat halt komplett gefehlt, ne? Und dafür war es dann einfach ja zu sehr Massenprodukt. Und natürlich mit allen Gambling-Funktionalitäten, die es irgendwie gibt, ne? Mystery Box, Blind Box, künstliche Verknappung. Also es war halt eigentlich komplett darauf, also es war absehbar, dass es so hoch geht und so wieder runter.
Ja.
Du merkst halt einfach, dass es da gar keine, wie du schon aussagst, ne, es gab da gar keine Historie dazu. Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist, wenn es so keine Legacy gibt und es gibt keine Lore drumherum oder davor, dann wird es halt immer schwierig. Das ist ja dann, warum ist halt One Piece so erfolgreich? Warum ist Pokémon so erfolgreich? Weil es halt eine Story gibt, die wird aktiv weiterentwickelt, geschrieben. Und auch gerade auch wieder bei Karten ist es halt super essentiell, dass das halt eben auch gespielt wird. So, also das merkst du halt schon mit den Game-Mechaniken und dass immer wieder Sachen reingespült werden. Weil es gab ja auch ein Labubu-Produkt zum Beispiel, das ist halt auch quatschig. So, das ist auch das Thema bei V-Friends von Gary V, diesem Set, was bei Topps Chrome kommt, hat ja auch keine Game-Mechanik. So, das fehlt da halt zum Beispiel auch. So, und dann fehlt auch noch so ein bisschen diese Story drumherum. Also, ich glaube, dass du, wenn du willst, dass so ein Collectible wirklich Anklang findet und auch langzeitig erfolgreich ist, brauchst du einfach die Geschichte drumherum. Also ohne Geschichte wird es halt nicht funktionieren, meine Meinung.
Und braucht es Limitierung oder ist das nicht zwingend notwendig?
Ich glaube, für uns Suchtbrüder und Suchtschwestern brauchst du immer eine Art Verknappung. Es muss jetzt nicht hyper, hyper selten sein, wie so ein Case-Hit oder sowas. Das ist komplett wahnwitzig. Aber ich glaube, du brauchst schon diesen Chase. Ohne Chase ist es halt nicht so spannend. Das ist auch der Grund, warum ja zum Beispiel Ravensburger mit Disney Lorcana ja auch auf diese Full Arts geht und nochmal Verknappung. Das ist der Grund, warum Yu-Gi-Oh! Angefangen hat mit Nummerierung. Das ist der Grund, warum Pokémon vor 2 Jahren angefangen hat mit Pokémon Center ETBs. Also du musst dem Suchtbruder, der Suchtschwester immer noch das Gefühl geben, du kannst noch tiefer rein in dieses Rabbit Hole. Das brauchst du schon.
Ist auch
Und
so, sehr
Markus,
gut.
das ist bei dir auch so, Markus. Als du in Ida Oberstein die Boxen aufgemacht hast, One Piece, hast du dich auch am meisten über die seltenste Karte gefreut. Nur mal so am Rande, Sportsrund.
Die liegen hier übrigens vor mir gerade.
Die liegen vor dir. Und wo sind die Base-Karten? Wo sind die Base-Karten,
Die
Markus?
liegen auch hier. Da.
Mist, du bist ein richtiger Sammler. Okay, gebe ich dir.
Ja, aber siehst du auch so, Sebi?
Ja, absolut. Also es ist natürlich Psychologie, ne? Wir sind Jäger und Sammler und es macht halt natürlich Spaß, diese Dinge zu entdecken, zu finden und die Erfolgserlebnisse zu haben. Ne? Weil anders als beim Sport oder in der Competition, wo du irgendwie gewinnen kannst durch eine gewisse Leistung, geht es halt beim Sammeln darum, eben Dinge zu finden. Das ist die Leistung. Und die entsteht halt dadurch, dass man eben viel aufmacht und in viel reinguckt, ne, und das entdeckt. Und halt auch in dieses Hobby dann immer tiefer reingräbt. Ne? Also das ist ja genauso auch Knowledge. Also dadurch auch so beruflich ganz spannend, ne? Vor Mooncourt, ich habe vorhin auch in eurem Twitch-Stream reingehört, da ja ganz spannend, dass ihr darüber gesprochen habt, wie viele Menschen es gibt, die jetzt irgendwie Apps bauen und irgendwie Dinge erfinden in der Hobbywelt aus der Leidenschaft und aus der Tiefe, die sie sich angeeignet hat. Das hatte ich zum Beispiel nicht, sondern ich hatte nicht diese Tiefe, sondern habe halt quasi meine Wirtschaftskompetenz und Tech-Kompetenz genommen und dann halt quasi geguckt, wo stehe ich denn jetzt als angehender Sammler und auf welche Probleme stoße ich und wie löse ich die daran, aber mit einem Wirtschaftsbezug und eben nicht mit dem eben aus der Leidenschaft heraus, ich mache jetzt mal irgendwas Wildes drumherum. Und dann baust du das ganz anders und dann entsteht diese Hobbytiefe auch, oder das ist ein anderer Bezug zur Hobbytiefe sozusagen. Was ich meine?
Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich weiß aber auch manchmal nicht, ob es förderlich ist, wenn du so tief emotional verhaftet bist in so einem Hobby und dann halt, um mal bei diesem Beispiel Apps zu bleiben, so eine App bauen willst, weil du, glaube ich, dich dann halt so super verkünstelst. Ne? Du willst dann irgendwie alles reinpacken, du hast ganz viele Sachen, die du selber gefunden hast, ja, finde ich manchmal eine etwas emotionslosere, analytischere Herangehensweise schon erfolgsversprechender. Und man kann es dann am Ende mit Knowledge und Emotionalität aufladen. Ich weiß, Markus, du bist Hardcore-Romantiker, so den gebe ich dir.
Ja.
Aber ich bin halt einfach zu sehr Unternehmensberater. Das ist halt mein Problem. Ich denke mir so, lass die Romantik mal draußen und mach halt erstmal handwerklich etwas sauber und dann kannst du den Recht auch mit einer Story und mit einer Geschichte aufladen.
Ich sehe es gar nicht schwarz-weiß, es ist eine Kombination aus beidem. Ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann, wenn du ein gewisses Background-Wissen hast, also jetzt mal ganz stumpf gesagt, wenn wir jetzt auch weiterhin bei dem Beispiel bleiben, dass eine App nicht 35 Funktionen erfüllen soll, sondern eine Funktion am Ende, das solltest du halt wissen, das sind halt so Background-Wissen oder ein normales Wissen, was du vom App-Bau willst und dass du dann halt dieses Wissen kombinierst mit deiner Leidenschaft, dann kann das, glaube ich, schon ganz gut funktionieren. Aber du brauchst halt mehr als nur Leidenschaft. Und deswegen, klar, heute kannst du relativ schnell und einfach mit den KIs dieser Welt Apps bauen, aber ohne das Wissen dazu wird es halt vielleicht keine erfolgreiche App. Das ist halt so ein bisschen das Thema. Ja. Deswegen, ich glaube, die Kombi macht es dann schon aus. Weil ich glaube, die Leidenschaft hilft schon dabei. Und ich habe die sicher bei dir, Sibi, hast du ja, ne? Also ich glaube, das ist so, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja das, was du sagst, du hast diese Leidenschaft, aber nicht in der Tiefe jetzt für manche Themen, aber dieses wirtschaftliche und das kombinierst du sozusagen.
Ja, das guck mal, ich glaube, dass, oder die meisten Apps, die in Claude und Chatty und so gebaut werden, die sind für nur einen Menschen nutzbar, nämlich der sie gebaut hat, weil der ein ganz spezielles Wissen und eine Art und Weise der Herangehensweise quasi in diese App bringt. Und das Hobby, was wir alle teilen, hat ja so viele Facetten und Arten und Weisen, wie wir sammeln, archivieren, aufbewahren, uns Dinge angucken, wie wir damit umgehen. Ne? Das heißt, jeder von uns wird seine Karten irgendwie anders in eine Schublade, in einem Case, Koffer, whatever haben. Jeder wird sie anders irgendwie begutachten und damit umgehen. Und das ist halt eine Problematik. Wenn du zu tief drin bist, hast du so einen intrinsischen Blick, dass du halt anfängst, die Dinge für dich selbst zu bauen, aber nicht für die Allgemeinheit. Und das ist dann ganz gut. Und das habe ich auch schon ganz oft erlebt. Das ist nicht unbedingt in unserem Hobby, aber an vielen anderen Stellen, dass die Leute zu sehr diesen einen Blick haben. Mhm. Und dann glauben sie, sie haben jetzt die wahrhaftige Lösung gefunden für ein Problem. Aber das ist eigentlich nur das Problem für sie selbst, das sie gerade lösen. Ja. Und das macht es dann interessant. Und deshalb geht so viel halt nicht auf, ne? Weil man nicht den Blick hat von außen oder für die Leute, die man erstmal dahin führen muss. Also die Wahrheit ist ja, 99,9% der Leute sind ja bei weitem nicht so weit, wie wir es gerade sind. Und ihr beide ja sogar noch tiefer drin als ich. Das heißt, 99,9% der Menschen müssen erstmal dahin geführt werden. Und die brauchen halt einen ganz anderen Umgang. Die müssen Begriffe erstmal lernen. Die müssen verstehen, wie das Hobby funktioniert, ne? Mit wie komme ich an Dinge ran, wie gehe ich damit um, wie finde ich den richtigen Preis und so weiter. Also es gibt so viele Facetten, die man lernen kann, und das ist ja eigentlich wie bei jedem Hobby, ne? Dass man immer ein Stück weit weiter reingeht, das Interesse behält und egal, ob es jetzt Apps sind oder andere Dinge, ne? Das macht halt total Sinn, nicht zu nerdy verkopft zu sein und seine Wahrheit als die einzige Wahrheit zu erkennen.
Ja, ist total spannend beim Thema Probleme lösen. Ich habe letztens mal ja einfach mal einen Spaß gemacht und habe mal geguckt, was die meiste Suchabfrage bei Google Deutschland ist zum Hobby. Was glaubt ihr? Was wird am meisten bei Google, also jetzt mal Satzbau mal dahingestellt, aber was ist so die meistgestellte Frage bei Google in Sachen Hobby? Was glaubt ihr?
Bezogen auf Trading Cards.
Ja.
Wo kann ich die kaufen?
Hätte ich
Glaubst
auch
du?
geschätzt, Sammelkarten kaufen.
Meistgestellte Frage bei Google ist, was ist meine Karte wert?
Ja, okay, stimmt.
Mit Abstand, also mit großem Abstand. Das ist total verrückt. Also die meistgestellte Frage bei Google ist, was ist meine Karte wert? Und jetzt, und das ist nämlich ein guter Punkt, den du gesagt hast, Sebi, für uns ist ja klar, wo du den Wert einer Karte ermittelst. Das ist für uns ja gar keine Frage. Wir haben da 5 Apps und da gehen wir rein und jeder hat so eine App, die er ein bisschen besser findet und dann gibt es noch 3, 4 Webpages. Aber es ist die meist, also das ist, ich war total, also geschockt wäre jetzt übertrieben, aber ich fand es halt super interessant, dass das wohl die Frage auf Google ist, wenn man das Hobby sucht. Und das zeigt mir ja schon wieder, und das ist ja das, was wir immer sagen, für uns ist das ja immer alles klar, weil wir halt komplett verloren in dieser Bubble sind. Aber für den Otto Normal Hobby-Einsteiger, Anfänger, Sammler, wie auch immer, ist das halt nicht so klar. So, man muss, glaube ich, immer wieder über diese Basics einfach reden und halt Leuten erklären, wie man halt was macht und wie man das halt findet. Weil sonst wäre die Frage halt nicht die richtige bei Google.
Ich finde, wir haben gerade, also gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt im September 2026 ja den größten und einfachsten Einstieg in dieses Hobby ever. Na, mit
Ja, voll.
Plattformen,
Voll.
mit der Plattform wie Whatnot und eBay und Co. Die ganzen Live-Geschichten, Online-Rippen und Co. Also der Zugang und die Verfügbarkeit ist ja so schnell. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ne? Der Sebi aus Recklinghausen, der eben keine Verfügbarkeit hat, der kann jetzt eben mal kurz die App aufmachen und kann das Produkt, der kann das Bedürfnis des Sammeln und
Ja.
Jagens direkt stillen, und zwar in 30 Sekunden, ne, nämlich App aufmachen, irgendwie sagen hier, rip mir das Pack, und dann hab ich die Befriedigung sozusagen in dem Augenblick. Und das damit kannst du und holst du natürlich enorm viele Anfänger ab, ne?
Ja, das stimmt.
Das, voll. Vor allem, wenn man dann überlegt, diese ganzen Geschichten, also jetzt nicht Geschichten, weil sie nicht wahr sind, sondern diese nostalgischen Stories von früher. Ja, ich habe dem halt $200 per Umschlag geschickt und habe dann irgendwie 2 Monate später ein Jordan-Autogramm darin erhalten. Musste vorher aber noch in Herne zur Bank und Geld wechseln. Ja, ist ja, das ist ja die Story. So, das ist ja damals, die
Ja.
Jungs haben das ja gemacht. So. Und diese Verfügbarkeit war ja damals gar nicht gegeben. So, die war vor Corona auch noch nicht so richtig gegeben, wenn wir mal ehrlich sind. Ich meine, wo wolltest du hier Sportkarten kaufen? Mal ernsthaft, das war halt schon eine Herausforderung. Und wahrscheinlich könntest du jetzt auch in Recklinghausen in Müller gehen und würdest dann wenigstens da auch irgendwelche Tops-Value-Boxen finden, wenn die halt nicht gerade ausverkauft sind. Also die Sachen gibt es halt dann schon in den Märkten. Das ist halt schon nicht verkehrt. Das ist schon interessant.
Ob Sebi wohl gerade ausruhen, es gibt keinen Müller in Recklinghausen.
Gibt es keinen Müller in Recklinghausen?
Es gibt keinen Müller und deshalb auch keine Value Packs.
Was?
Ich weiß nicht, ob wir das böhmische
Aber
Dorf
wo
oder das
wascht ihr euch
Schwäbische
denn? Also geht ihr dann irgendwie
Bier
zu so einem
ist. Ja, wir gehen
Fluss und
zum
macht das denn auf
Brunnen.
den,
Ja,
also
nehmen wir einen Brunnen auf dem
auf so
Dorfplatz und
Steinen
dann,
und schlagen
dann
und so
stellen wir
Steine?
uns da an jeden Sonntag und dann wird die
Oh
Kernseife
je.
Ich mag halt Pott schon gerne. Ach
Ihr seid
herrlich.
herzlich eingeladen, dass wir hier mit mir mal ein Eis essen zu gehen in der Recklinghäuser Altstadt. Die ist richtig schön.
Eine Eisdiele habt ihr aber, okay.
Also mehr als genug.
Oh Markus, jetzt musst du es wieder ins Lächerliche ziehen.
Nein. Du hast ja gesagt, du Basketball, Gaming habe ich, glaube ich, rausgehört, Sneaker, Toys, Trading Cards. Gibt es da irgendwas, was diese ganzen Welten für dich verbindet? Oder ist es das, was du eigentlich eben schon eigentlich gesagt hattest, was ein Collectible ist? Oder gibt es da irgendwas Konkretes, was für dich da alle Welten verbindet?
Boah. Also ich glaube, da gibt es mehrere verbindende Elemente. Also zum Beispiel Musik, ne? Das Thema Hip-Hop verbindet den
Ja.
Sport und den Sneaker, ne? Und die ganze Kultur und Subkultur. Da findet dann Mode auch drin statt. Also ne, das macht viel aus. Also ich höre auch seit ich denken kann Hip-Hop. Das ist ein großes Thema. Dann ja im Bereich Gaming. Also ich finde, es schmilzt so an vielen Stellen, verschmelzen diese Welten und gehen ineinander rüber. Na, und also für mich ist das, ich war immer auch der Sonderling sozusagen. Ich war immer der mit der, ich schon in der Realschule der mit der grünen Hose. Ich war immer der nerdige Typ. Ich war immer eher der Lego gebaut hat oder gegamed hat, nicht der auf dem Fußballplatz war. Ich war auch einer der wenigen Kinder in meiner Klasse, der Basketball gespielt hat. Also es ist so eine Mischung aus eben mit Hip-Hop verstanden fühlen, die Dinge machen, die anders sind und nach dem Besonderen suchen und das mit einer Leidenschaft verknüpfen. Das hat, glaube ich, mich so geprägt und begleitet und den Menschen Sebi so geformt, wie er heute ist.
Machst du eigentlich einen total spannenden Strang auf, der mir gerade so in den Kopf geschossen kam. Warum haben damals die coolen Kinder eigentlich nicht gesammelt? Also, was ich mit jetzt sagen will, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber ich war jetzt damals auch eher so der Nerd. Markus war damals der Frauenheld, aber auch der Nerd. So. Ich glaube, oder? Ich weiß nicht, aber irgendwie mit so voll vielen aus dem Hobby, mit denen ich rede, ist immer so dieselbe Story. Ja, damals irgendwie auch nicht so richtig krass connected mit den Leuten, habe irgendwie immer andere Sachen gemacht. Das zieht sich schon so durch, finde ich. Warum
Ja,
ist
ich glaube,
das
das ist
so?
ein Besinntheitenschlag Mensch sozusagen, der, ich würde jetzt gar nicht sagen introvertiert oder extrovertiert, sondern vielleicht einfach ein bisschen bedachter und Wertigkeiten erkennen. Und wenn du jetzt den Gegenpol nimmst, ne, so Teamsport und quasi immer so sehr sozial geprägt und funktioniert nur im Umfeld von Leuten. Ne, und dann, da sehe ich mich halt zum Beispiel nicht. Und ne, das ist ja genau das Gegenteil, eben nerdig mit Dingen
Ja.
beschäftigen. Also ich konnte mich als Kind auch mit dem Comic stundenlang hinsetzen und habe mir die Bilder wirklich im Detail angeguckt. Oder habe auch, da war meine Mama mal ganz froh drum, ne? Die hat mir eine Lego-Kiste hingestellt, dann habe ich den ganzen Tag halt Lego gebaut und habe mit keinem Menschen gesprochen, aber ich habe es auch nicht vermisst so. Also das war, ja, ich glaube, das ist einfach ein anderer Typus Mensch, ne? Der das macht und der auch die Geduld hat, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und der nicht darauf angewiesen ist, denn da wäre man jetzt irgendwann wieder in der Psychologie, über soziale Kontakte zu bestehen. Und das ist natürlich auch geprägt durch die Eltern und wie wir connected werden, schon vor der Schulzeit. Also ich glaube, wenn meine Eltern mich irgendwie früh versucht hätten, in einen Fußballverein zu stecken, das haben sie einmal gemacht, da war ich bei einem Training, ich fand es kacke und da musste ich da zum Glück nicht mehr hin. Aber wenn jetzt mein Papa
Perfekt.
mich getriezt hätte und hat gesagt, so, ey Sibi, du gehst da jetzt hin und ich will, dass du Fußball spielst, dann hätte ich vielleicht keine Zeit gehabt, mich mit anderen Dingen intensiver zu beschäftigen und wäre wahrscheinlich gar nicht so geprägt worden in meiner Entwicklung. Und viele Menschen, die ich kenne, egal ob es jetzt wirklich im Trading Cards Bereich ist oder auch zum Beispiel legendär es gibt in Bochum einen richtig tollen Großhandel für Streetwear, der heißt Deck und Nolde. Und Klaus und Manfred, die den betreiben, die machen das wirklich schon. Das sind Urgesteine und die machen das seit jeher. Die haben Stussy in Europa groß gemacht und
Das.
Co. Und die sind halt auch ähnlich gestartet, dass sie vor, jetzt dürfen die mich nicht hauen, 20, 30, 40 Jahren, I don't know, halt irgendwie die ersten Sneaker aus den Staaten in Koffern hier rübergebracht haben. Und das ist dann auch so vergleichbar mit dem 200 € irgendwie im Umschlag und dafür eine Michael Jordan-Karte kriegen. Ne? Also die immer so das Besondere gesucht haben. Und ich finde aber Community gab es auch. Also bei mir war es Community rund um Graffiti, rund um Hip-Hop, um
Ja.
Jams. Also das ist ja nicht so, dass man da nicht auch sozial kontaktet hat, aber es war halt eine
Aber
andere
die waren
Form.
anders, die Kontakte, finde ich.
Ja.
Also man, ich habe irgendwie auch, also wo ich, also fange ich gerade echt so ein bisschen an, drüber nachzugrübeln. Das ist halt irgendwie schon oft. Ich habe auch so ein bisschen, also das ist auch eine ganz steile These, aber die damals so die coolsten waren auf der weiterführenden Schule, sind irgendwie jetzt die langweiligsten. Also ernst gemeint. So, und es ist allgemeiner jetzt, das ist vielleicht auch unfair, deswegen jetzt bitte nicht in meine DMs leiten. Aber mit vielen, mit denen man spricht, die irgendwie was Kreatives machen, die erfolgreich sind, die an so Träume glauben und die sammeln, sich da reinknien und so eine, die, glaube ich, eine Passion haben, waren meistens damals nicht die, die der Quarterback vom Footballteam waren. Oder das waren nicht die, die zuerst gefragt wurden, ob du auf eine Hausparty kommen willst. Ich war der, der gefragt wurde, ob ich die Mädchen nach Hause fahren kann. Aber auf die Party eingeladen wurde ich nicht so oft, fairerweise. Bei der Fahrer meistens. Markus, sind das Probleme, die du kennst? Oder kennst du das nicht? Du warst damals schon der Ibiza Ushuaia DJ-Typ, ne?
Nein.
Das ist so krank, wirklich. Kannst du machst uns, du mobbst uns live on tape. Das ist wirklich bodenlos.
Wir sind nicht live übrigens. Nein, aber tatsächlich war es bei mir eh nicht. Ich will da jetzt gar nicht so weit ausholen, aber dadurch, dass meine Eltern ja beide gehörlos sind, war das schon für mich immer das, mein, dieses Sammeln und die Figuren und Magazine und alles, was ich früher halt als Kind gesammelt habe, war so meine Beschäftigung. Nebenbei lief halt Musik, weil es halt immer leise war zu Hause. Das ist, heißt, ich war schon als Kind sehr introvertiert. Hab aber auch schon immer als Kind diesen Drang gehabt, zu den Normalen, zu den Coolen zu gehören. Bei mir ist ja alles normal und ich bin ein Kind wie jedes andere. Und deswegen habe ich mich dann immer versucht, an diese Coolen zu hängen und habe dann alles denen recht gemacht, um einfach irgendwie dazuzugehören. Deswegen, ich kannte schon, ich war auch kein Ushuaia-DJ als Kind schon, sondern es ist mit der Zeit dazu
gekommen.
Ist dazu gekommen. Aber ja, also da müsste mal tiefer reingehen, glaube ich, in diese Thematik. Da könnte auf jeden Fall was drinstecken.
Ich finde das schon spannend. Ich habe letztens witzigerweise eine Studie gelesen aus den USA, die alles rund um Collectibles analysiert haben mit Hochbegabten und Leuten aus dem autistischen Spektrum. Das ist eine sehr, sehr spannende Studie, by the way. Kann ich mal empfehlen. Kann ich mal in die Shownotes packen.
Ja.
Jetzt sind wir total tief hier irgendwie reingesackt. Ne? Jetzt sind wir irgendwie in so einem lanzigen Talk. Es tut uns leid, Sebi. Das ist irgendwie, die Stimmung hat's gemacht.
Ja, das ist aber schön, finde ich.
Das. Ja, absolut.
Aber wo wir beim Thema Community sind, jetzt hast du ja schon ein paar Projekte irgendwie aufgelistet, du hast gesagt, du hast eine Agentur, du hast jetzt schon ein paar Mal Mooncord in den Raum geschmissen. Hol uns mal ab, was ihr oder was du da eigentlich machst oder welche Rolle da eine Community spielt und das Thema, was wir eigentlich die ganze Zeit besprechen, das Sammeln dabei spielt.
Genau. Genau, also mit Mooncord haben wir eine Plattform gebaut, die im Grunde genommen versucht, das Thema Collectibles und den Zugang zu Collectibles zu demokratisieren. Mhm. Und so ein bisschen weg von diesem typisch kommerziellen, auch wenn natürlich so eine, also Mooncord ist das eine Firma, da arbeiten 5 Leute, die müssen auch bezahlt werden, aber halt weg von diesem eben Chasen nach dem tollem Item und nicht chasen nach, ich habe jetzt das meiste Geld und kann jetzt in der Auktion überbieten. Und das war mir ganz wichtig, dass wir eben halt auch aus eben genau dieser Erfahrung, die ich halt hatte, ne, kein Zugang und wenn dann Zugang, dann ist der besonders teuer, halt eine Möglichkeit zu schaffen, das Thema irgendwie spannend so darzustellen und bei jedem ermöglichen, halt auch relativ stressfrei an Collectibles zu bekommen. Und das haben wir dann damals mit Sneakern so aufgebaut und es war so ein bisschen Glücksfall. Wir hatten die Möglichkeit halt eben an eben solche Limited Sneaker, so Travis Scott Schuhe und so zu bekommen, ohne einen Aufpreis zu bezahlen und haben die dann eben zu dem Preis weitergereicht und haben nicht an dem Schuh verdient, sondern eben an einer Mitgliedschaft. Und dann haben wir gesagt, wenn du Mitglied bist, dann hast du Zugang zu diesem Schuh zu einem fairen Preis. Und da natürlich mehr Leute diesen Schuh haben wollten, als wir verfügbar hatten, mussten wir das halt auslosen. Ne? Mussten wir sagen, wer darf denn jetzt von den 100 Leuten oder 1000 Leuten, wer darf denn jetzt diese 20 Paare haben? Mhm. Also muss es eine Art Verfahren geben, bei dem wir dann eben Gewinner gezogen haben. Und daraus ist dann die Idee entstanden und das haben wir dann weiterentwickelt und gesagt, okay, wir machen eine Plattform, bei der wir in der Regel unter dem Zweitmarktpreis sind und ne, im besten Case natürlich auch Sachen direkt zum OVP anbieten, aber halt nicht eben zu einem wahnsinnigen Aufschlagspreis und das Ganze halt auch in sogenannten Slow Drops, das heißt, es läuft dann eine Woche und es ist jetzt egal, ob es irgendwie eine Hobbybox ist oder eine Graded Card oder ein Vinyl Toy und Leute können sich drauf bewerben und sind dann in diesem Pot und haben dann eine Chance, das Item zu bekommen und halt nicht zum höchsten Preis, sondern in einer fairen Verlosung. Und da ist dann natürlich auch trotzdem dieses, wo die Leute auch halten und natürlich auch motivieren, auf die Plattform zu gehen und Teil davon zu sein, gibt es quasi sowas wie Meilen beim Flug. Ne? Das heißt, man kann quasi fürs tägliche Einloggen etc. Punkte sammeln und kann dann auch bei einzelnen Drops halt sagen, ich setze oder kann mehrfach teilnehmen. Und das Ganze mit so einem Balancing-System, also es ist kein Pay-to-Win, weil wenn ich mehr Punkte einsetze, dann sind die halt komplett weg, aber fünf andere haben dann die Punkte noch und können die beim nächsten Drop einsetzen. Und so haben wir, oder das ist dann halt die Mission, dass wir halt wollen, dass viele Menschen dann Zugang haben zu diesem Hobby und das nicht in einer sehr durchkommerzialisierten Welt. Ja, und die andere Seite der Medaille ist, dass wir natürlich irgendwie Collectibles anbieten müssen. Ne? Diese Sneaker-Quelle, die wir mal damals hatten, die ist versiegt. Wir machen das heute so, und das ist ganz sympathisch. Das habt ihr dann vielleicht auch gesehen, also Sebi Zocher hat es ja dann euch auch mitgeteilt, indem er euch angerufen hat, indem wir halt dann wirklich Menschen ansprechen, die im Hobby sind und sagen, hey, zum Sammeln gehört auch, ne, das Verkaufen, das Traden, das
Voll.
Abgeben. Und hast du nicht Lust, dass wir Dinge von deiner Sammlung bei uns anbieten? Und du hast damit übrigens auch keinen Stress und du zahlst auch keine Fees, sondern also in der Regel mache ich es sogar so, dass ich vorbeikomme, wir dann Sachen gemeinsam kuratieren und wir die
Hat
dann
Sebi erzählt, ja.
katalogisieren. Genau, wir katalogisieren die dann, wir machen dann professionelle Fotos, haben dann ein Studio, wir checken den Zustand und schreiben die Texte und legen quasi diese Sammlung dann sozusagen an und bieten die dann auf Kommission an. Ja, und das ist dann, und dann haben wir halt zu jedem Teil auch immer eine Geschichte. Ne? Das ist dann ganz spannend, wenn du dann, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Autogramm von Adam West bekommen, ne, vom Sebi Zocher, das spoilere ich jetzt hier mal. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein Autogramm von Adam West, sondern er erzählt dann halt in einem Video, ne, dass das der Held seiner Kindheit ist und wie er dieses Autogramm bekommen hat und was da nicht drinsteckt. Und du merkst halt auch, eigentlich ist er ein bisschen wehmütig, das jetzt abzugeben. Und das macht es dann halt toll, weil du dann halt nicht nur das eine Item bekommst, wo du vielleicht einen Bezug zu hast, aber du weißt halt auch, was war mit diesem Collectible vorher mal und wo kommt das eigentlich her. Und das macht es ganz spannend. Also wieder dieses Emotionale herstellen und das Ganze halt fair zu machen und damit auch so ein bisschen so ein Gegentrend zu diesem schnelllebigen Auktionsrhythmus zu schaffen, der gerade so dominiert und den ich auch tatsächlich wirtschaftlich schwierig finde, weil er irgendwann meiner Meinung nach crashen wird, weil es too much ist. Und genau, genug Monolog.
Nee, ich würde gerne kurz zu diesem Auktionsding was sagen, bevor es untergeht, weil das sehen wir jetzt ja schon, dass teilweise Auktionen parallel auslaufen und sich dann Produkte gegenseitig die Bieter wegnehmen. Auch wenn ich immer predige, Golden wird niemals zulassen, dass du als potenzieller Whale die Auktion verpasst, aber es ist ja auch trotzdem Fakt, wenn Sachen parallel auslaufen, es passiert zu viel am Markt. Das siehst du auch bei Fanatics Collect kritischerweise, auch wenn das unser Partner ist. Da laufen die Sachen halt teilweise im Sekundentakt aus. Das heißt, du hast nicht mal die Chance, wenn du die Auktion verlierst, auf die nächste drauf zu jumpen, um dann dein Gebot abzusetzen. Das führt dann auch teilweise dazu, dass die Comps, die Vergleichspreise der Karten einfach immer so einen kleinen Dip nehmen, einmal die Woche, meistens sonntags, wenn die Auktionen auslaufen. Was du sagst, finde ich total spannend. Ich finde auch diese Idee gut, zu sagen, pass auf, ihr bekommt die Sachen zum fairen Preis, ihr habt einen Zugang, da dran zu kommen, weil wir hatten ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen gequatscht. Ich habe auch meine Toys und ich habe Bilder und bin da auch in diesem ganzen popkulturellen Kosmos so ein bisschen drin. Und da ist ja auch das Problem, bekommen mal so eine Figur von Kors oder bekommen mal einen Print von Kors signiert. Das scheitert noch nicht mal primär am Preis. Also das zahlst du für einen Print, was halt irgendwie $800 ist. Ich weiß, es ist viel Geld, aber basically kannst du es halt schon bezahlen, wenn du das halt haben willst. Du kriegst es halt nur teilweise einfach nicht, weil du gegen die Bots keine Chance hast. Und ich finde gut, dass es sowas gibt und dass ihr, und ich finde es auch sehr, sehr durchdacht und ich finde es einfach schön mit den Videos. Also bin ich ja auch auf euch gestoßen, das Video mit Salem zum Beispiel, wo Salem so ein bisschen erzählt und er hat ja auch was gesagt, was total wahr ist. Eine Sammlung muss ja irgendwie auch atmen und die lebt halt. Es gehört dazu, dass du Sachen verkaufst und kaufst und austauschst und die ganze Zeit irgendwie an deiner Sammlung feilst und irgendwann bist du, hoffentlich bist du halt niemals fertig, so, weil die Sammlung darf niemals fertig sein. Und ich fand das gut und hab dir aber auch gesagt, dass so eine Plattform würde mein Problem nehmen, wo verkaufe ich denn meine Sachen überhaupt? Weil verkauf doch mal so ein Popkultur-Heavy-Bild aus Indonesien. Das kennt der eBay-Kleinanzeigen-User in Deutschland nicht. Da musst du schon so die richtigen 50 Suchtbrüder finden. Die findest du aber nicht. Also brauchst du eine Plattform, wo du es halt verkaufen kannst. Deswegen, es löst schon Probleme. Ich finde das gut.
Der Zuspruch ist tatsächlich auch enorm. Wir haben ja ehrlicherweise erst vor 3-4 Wochen relaunched. Also wir haben die alte Plattform, ne, dieser Sneaker-Ausrichtung praktisch zum Ende des letzten Jahres auslaufen lassen und haben uns ein halbes Jahr Zeit genommen, das Ganze neu zu durchdenken und sind tatsächlich jetzt in wenigen Wochen auf mehrere tausend User gestiegen. Der Instagram-Kanal ist explodiert, die Leute finden das toll, wir kriegen auch erste Anfragen von neuen Kuratoren, die wir noch nicht kennen oder Sammlern, ne, die sagen, hey, ich würde gerne mal was einstellen. Auch Hersteller sprechen uns an und sagen, können wir bei euch auch Ware anbieten. Ja? Auch da ist das ja interessant, ne, dass eben, wie du es gerade gesagt hast, dieses bordfreie Verfahren sozusagen, ne? Also Topsoko machen es ja mit EQL. Wir haben halt eine Alternative dazu, ne? Weil wir eben, bei uns kannst du auch nicht botten. Das ist nicht möglich. Ne? Und wir können dann halt zum Release sehr fair, loyalen Membern Ware anbieten und sie müssen sie nicht 30 Sekunden später irgendwie zum vielfachen Preis auf einer anderen Plattform kaufen. Ne? Und das ist so ein bisschen unsere Mission. Wir wollen so die Good Guys sein und das so gut es geht durchziehen. Und ich will mich jetzt gar nicht beweihräuchern. Wir verdienen natürlich durch die Memberships Geld und dies mit 15 Euro pro Monat ist auch nicht ein Schnapper, muss man auch ganz klar sagen, wenn so der Vergleich ein weiß nicht, Netflix-Abo ist, aber wir haben es halt so kalkuliert, dass eben die Community das ganze System trägt, sozusagen, und wir dadurch dann allen den fairen Zugang bieten. Und das macht es dann, also das mit dieser Mission, daran halten wir fest und damit wollen wir wachsen. Und
ja.
Daran ackern wir jeden Tag.
Ja, bin spannend. Also es ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, das ist, wollte gerade fragen, wie ihr, also ich glaube, ein paar Gründe habt ihr eben schon aufgelistet, warum, wieso, weshalb. Und du hast ja gesagt, die Preise sind teilweise unter Marktpreis dann am Ende, aber du hast ja so ein bisschen gerade erklärt, warum, wieso, weshalb ihr das auch bewerkstelligen könnt. Grundsätzlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Collectibles-Markt manchmal Preis auch mittlerweile zu häufig mit Bedeutung verwechselt. Also ich glaube, dieses Thema Bedeutung eines Items ist einfach, nimmt einen viel zu kleinen Stellenwert und ist, glaube ich, wenn ihr da eine Lösung gefunden habt mit Videos, ich habe eben mal beim Überfliegen auch Texte, so also wirklich einen riesig langen Blogbericht über eine bestimmte Karte, glaube ich, Julius Erving war es gerade, 86er Flier, da ist dann ein riesenlangen Text auch mit dabei, wo ihr auch so ein bisschen Dinge erklärt, was Grading ist, weil da natürlich auch viele Leute dabei sind, die gar nicht sehen da eine Karte, eine Sammelkarte und wie wir vorhin schon festgestellt haben, jeder ist halt nicht auf dem Stand wie wir, dass sie wissen, was Grading eigentlich ist. Also da auch die Leute abholt, das macht absolut Sinn. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ja,
ich glaube, das Spannende ist dann, wenn beispielsweise ihr mit einem totalen Anfänger auf der Plattform um das gleiche Collectible quasi fighten. Ne? Also ihr chased ja genauso jetzt vielleicht um eine bestimmte Karte wie jemand, der einfach nur das Hobby gerade kennenlernt und es toll findet. Und ihr hättet dann wahrscheinlich 10 mehr Quellen und Ideen und Möglichkeiten, dieses Item zu bekommen. Und bei Mooncourt ist es halt, sind quasi alle gleichgestellt. Und das macht es halt so interessant. Ne? Also es gibt da keinen Vorteil durch eine tiefere Knowledge oder durch mehr Geld, sondern einfach nur durch, bist dabei oder nicht. Ne? Und das, und ich glaube, das macht, ne, gerade, das meinte ich vorhin auch mit diesem, auf dem Weg zum Deep Dive, für mich in das Hobby, weil ich selber halt für mich ja auch geguckt habe, wie komme ich denn an Dinge und wie erlebe ich das dann auf dieser Journey, ne? Da sind wir wieder bei dieser Recklinghausen-Story, da lösen wir dann halt was auf. Also wir versuchen alle zu targeten, aber alle gleich zu behandeln. Ne? Das macht es dann so offen.
Ja. Spannend. Das ist wirklich auch quer durch. Also
ich finde das, ja. Ich finde das total spannend, weil ich habe ja nebenbei jetzt hier Live-Research betrieben. Das kann das für Sebi in beide Richtungen gehen. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, es ist jetzt nicht gestaged. Ich habe mir jetzt aus Spaß nämlich mal die Julius Erving angeguckt. 86er Fleer, Jersey Fusion mit Matchburn Trikotstück oben drin, Three-Color-Patch für die Nerds da draußen mit In-Person-Autogramm. 450 Euro. Die ist halt stramm unter Comms. Nur mal so am Rande. Also ich war jetzt gerade nicht gelangweilt, weil ich wollte jetzt einfach mal live nebenbei gucken, weil du kriegst das Ding, Last Sold ist irgendwie Authentic, ohne Jersey drin, PSA Slab für $480. So, also, das fand ich jetzt gerade mal spannend, das, um das mal zu untermauern. Das jetzt hier Sample Size eine Karte gezogen, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr fairer Preis.
Ja, also manchmal muss ich sagen, ne, wir sehen ja natürlich auch, also wir veröffentlichen nicht, wie viele Leute bei einem Drop mitmachen. Mhm. Übrigens aus dem Grund, weil wir hatten mal eine Zeit lang quasi das öffentlich und dann haben die Leute angefangen, sich Kalkulatoren zu bauen und Chancenrechner. Ja,
natürlich. Ja, ne?
Also wenn man es hacken kann, Apps, dann wird es gemacht. Apps
haben sich gebaut. Ja.
So eine Cloud-App genau. Könnten wir noch machen.
Ja, genau. Da wird sofort Cloud gezückt. Bitte analysier mal, wie kann ich da das meiste für mich rausholen. Nee, deshalb lassen wir da so ein bisschen Magic drin. Und aber tatsächlich denke ich manchmal so wirklich so, Leute, das ist hier wirklich, also ich meine, es ist auch wirklich gar nicht als Werbung. Ne? Manchmal denke ich ja wirklich so, das ist ein Schnapper. Selbst wenn ihr es gerade kauft und morgen bei eBay reinstellen würdet, würde sich das instant lohnen. Aber da, klar, da müssen wir natürlich größer werden, bekannter werden. Ne? Trust muss sich aufbauen. Das ist ja auch Teil des Prozesses. Ne? Also da sind wir halt noch zu unbekannt. Ne? Wir wachsen halt und schaffen, machen uns jetzt einen Namen.
Ja, cool. Das finde ich super. Also finde ich total spannend und ich finde es auch gut, dass die Sachen halt auch bezahlbar sind, also dass die Preise fair sind. Ich glaube, darum geht es auch am Ende des Tages, dass die Preise müssen fair sein, weil sonst ist auch der Charme halt nicht da, weil die Karte kannst du dir im Prinzip ja auch kaufen. Ja. So jetzt in dem Fall von der Julius Irving Karte. Ja. Aber wenn du jetzt vielleicht mal sorry Markus?
Nein, ich wollte, erzähl ruhig, alles gut, ich habe eine Frage, aber die stelle ich später.
Wenn du jetzt so auf deine persönliche Sammler-Journey so ein bisschen blickst, was kommt so als nächstes bei dir? Was huntest du? Wo gehst du nachts auf Toilette und guckst heimlich auf eBay oder machst das Handy-Display dunkler, weil deine Frau dich anpöbelt?
Ich muss sagen, ich habe hier natürlich genauso wie ihr auch die ganzen Karten und so auf dem Tisch liegen und die Sachen, die ich mir so täglich angucke. Also ich habe hier im Prinzip meine komplette Jugend jetzt einmal abgebildet. Ne? Also alles, was ich irgendwie an Kobe, Jordan und Co. aus den Classic-Sachen haben wollte, die habe ich jetzt mittlerweile. Und jetzt bin ich halt selbst so in dem Modus, dass ich mir die High-End-Sachen, dass die High-End-Sachen chase. Ne? Ja.
Genau. Sehr gut. Wir sind stolz auf dich, Sebi. Du machst das alles richtig.
Unheimlich. Also das ist dann irgendwie das Game One Jersey von Kobe oder so. Also wirklich so das.
Ja, das ist es doch.
Ja,
das
ist es. Genau.
Ich muss dir sagen, du bist bei uns in besten Händen. Wir haben Leute im Hamptons Card Club in unserer Community, die rufen mich an und sagen, ich komme gerade vom Deal. Es war vielleicht teuer, aber ich brauche einfach ganz kurz deinen moralischen Beistand. Und das ist meine Antwort immer, Alex, also Vintage Cards, wenn du das hörst, weil er ruft mich nämlich am meisten an, sage ich immer, Alex, du machst alles richtig. Ich bin stolz auf dich. Es ist gut, dass du diese Karte gekauft hast. Du bist ein feiner Mensch. So, und dann ist er immer glücklich. Und das werde ich bei dir auch machen, Sebi. Du machst das alles richtig.
Ganz toll.
Sehr gerne. Ich bin für dich da.
Was befindet sich da ganz oben? Jetzt hast du gesagt, Kobe, Game One, sind es die Liste, die da ganz oben auf deiner Want-Liste sind? Oder was steht da noch?
Ja, Kobe, Game One auf jeden Fall. Was steht da noch drauf? Also ich glaube, ich bin wirklich sehr verheiratet in dem ganzen Vintage-Markt. Das heißt, da chasen, was irgendwo geht. Ich muss auch sagen, mich zieht es sehr häufig im Jahr in die USA. Also ich war dieses Jahr schon einmal und bin nächste Woche wieder da und am Weihnachten nochmal. Ich bin tatsächlich auch ein großer Nets-Fan. Und war mehrfach im Stadion. Hier seht ihr auch, da gibt's, ne, ist das Netz.
Die Chain, ja.
Genau, und dahinter das Trikot, das ist das Schröder-Trikot Netz und das ist auch das Kors-Trikot, by the way. Und also ich chase so dann wirklich auch Sachen, wo ich wirklich auch Fan bin und vor Ort und ja. Also Dinge, die man dann vor Ort nur kriegen kann, wenn man im Stadion ist oder im Umfeld. Mhm. In den Staaten. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, dass das eine Item ist, also das ist relativ offen.
Okay.
Ja, das entsteht. Und ich finde auch, es entsteht oft so durch Gelegenheiten. Also ich suche, ne, anders als, ihr das jetzt gesagt, wo man jetzt so ein Ding wie so, ne, Scheuklappen und ich jage jetzt das eine Ding. Ich habe halt festgestellt, dass ganz oft Gelegenheiten und Opportunities irgendwie so toll sind. Und wenn man sich so, ich mag es halt auch, mich einfach so in einem Flow zu begeben und einfach dabei zu sein und Dinge zu erleben. Und aus der Dinge finden sich dann Sachen, die ich dann auf einmal besonders toll finde. Also das liebe ich. Das ist dann Zufallsfund, das ist das Zufallsfund nennen oder wie auch immer, aber ich mag das, dass aus diesen Momenten und Gelegenheiten dann irgendwie auf einmal so wie so ein Loot entsteht, der auf einmal unplanbar da ist, mit dem man vorher nicht gerechnet hat. Und dann kriegt man da was.
Ja, aber bist du dann auch einer, der sich dann schwer von Dingen trennen kann? Also bist du dann, bleibt das alles bei dir oder gibt es tatsächlich auch was mal, wo du gesagt hast, das habe ich verkauft und anschließend gnadenlos bereut?
Ich bin eher sogar Verschenker. Also ich bin ein absoluter Giver-Typ. Ich mag es zu geben und Leuten Dinge in die Hand zu drücken. Und ich weiß, ich mache
ihnen damit genau richtig, Freude. Sebastian. Ich bin sehr stolz auf dich. Das ist sehr gut, dass du das so machst.
Ich finde das so ein... Ich finde das auch super essentiell. Also ich muss auch sagen, dass alle Menschen im Hobby, man kommt, also ich korrigiert mich, aber ich kenne es auch so, wenn man irgendwo hinkommt aus dem Hobby, man bringt so gut wie immer was mit. Man kommt eigentlich nicht mit leeren Händen. Und ich finde diese Art und Weise, das ist ja super empathisch und menschlich, das zu tun. Und ich gebe gerne Dinge und ich gebe gerne auch Dinge, die ich für wertvoll empfinde. Und ich gebe sie Menschen, von denen ich weiß, dass sie die auch wertschätzen. Und deshalb, ich bereue nichts, wenn ich was verkaufe oder verschenke. Und ich weine auch nicht, wenn mal was kaputt geht, was ja auch durchaus mal passiert. Sondern ich liebe es halt, anderen Menschen eine Freude zu machen und einfach was weiterzugeben. Ne? Das Helm hat es da auch ganz schön gesagt, ne, man soll kein Archivar werden. Das finde ich halt auch ganz gut.
Er hat total recht damit. Also das haben wir ja auch, und da gibt es ja auch die verschiedensten Sammeltypen. Markus hat zum Beispiel, das kannst du keinem erzählen, was Markus in seinen Schuhkartons gefunden hat. Da liegen LeBron James Karten. Das sind Einfamilienhäuser. Ich übertreibe jetzt gerade ein bisschen. Aber es ist wirklich verrückt. So, ich habe irgendwie alles in meinen Koffern. Und ich glaube, jeder sammelt irgendwie anders, aber ich bin zum Beispiel auch gar nicht so der Horter. Also dieser Archivar ist ja dann so die noble Variante davon, aber basically bist du halt irgendwie Messi oder Horter, der einfach jetzt so alles haben will. Das überfordert mich. Das überfordert so meinen Prozessor da oben.
Ja.
Das geht nicht.
Ja, mich auch inzwischen. Das kann ich auch nicht mehr. Ich muss auch hier von allem lösen. Aber das ist doch schön, aber das ist ein schöner Titel fast. Das kann Archivar sein, sondern das kann Archivar sein.
Den Titel nehmen wir auf jeden Fall. Den finde ich gut.
Die Last Pack Magic, lieber Alex, du hast die nicht im Kopf, oder? Die letzten.
Nein, ich bin nur der Praktikant. Lass mich da mal schön raus.
Du bist schon lange nicht mehr nur der Praktikant. Die Zeiten sind rum, lieber Alex.
Das okay, schade. Schade.
Dann skippen wir die für heute. Beziehungsweise würden wir die vielleicht trotzdem stellen, aber nur in anderen Form, aber ich muss sie erstmal raussuchen. Bis dahin kannst du nochmal eine Frage stellen. Oder?
Ich frage mich die ganze Zeit bei den ganzen Sachen, die du hast. Du hast jetzt eine Man Cave. Darfst du, oder du sitzt ja, glaube ich, gerade in deiner Man Cave drin, dürfen denn diese ganzen Stücke auch woanders in der Wohnung/Haus Platz nehmen? Oder ist das bei euch auch so auf einen Raum beschränkt?
Ich bin da ein bisschen gesegnet. Es ist, der halbe Raum ist Man Cave. Aber die andere Hälfte, die hat meine Frau eingerichtet und die ist genauso nerdy. Und meine Frau ist so, ist vom Typus her das Gegenteil von mir, in allen Facetten. Ne? Also ich bin sehr groß, sie ist sehr klein, ich bin sehr extrovertiert und kreativ, sie ist Ingenieurin und sie sammelt andere Dinge als ich, aber sie sammelt auch jede Menge Sneaker, sie sammelt Lego und Harry Potter und die gleichen Regale aufbauten, die ich habe auf meiner Hälfte und sogar den gleichen Schreibtisch hat sie auf ihrer Hälfte quasi ihres Büros und hat es fast exakt gleich eingerichtet. Also aber halt mit ihrem Kram. Ne? Und sie ist natürlich bei weitem nicht so tief im Hobby, aber sie teilt diese Leidenschaft und bei uns, also bei mir kann man durchs ganze Haus gehen und man findet eigentlich in jedem Raum irgendwo ein Collectible oder irgendwie ein tolles Bild oder so. Das genieße ich sehr und das schweißt uns auch zusammen. Ne? Also wir sind da nicht konträr, sondern sehr eins.
Aber das ist halt total wertvoll. Also bei meiner Frau ist es auch so, die ist so ein Potterhead und die will mich immer dazu animieren, Boxen aufzumachen. Dann sagst du mir, mach doch mal so eine Box auf. Sagst du, nein, Schatz, ich mach doch keine Sportkartenbox auf. Ich will auch nicht pleite gehen. Ich bin da geizig. Ja, jetzt mach doch mal. Und jetzt, wo ich One-Piece-Karten sammle,
wird dann öfters mal was aufgemacht und das findet sie dann total spannend, weil sie sagt, so, du musst auch mal so Produkte mal aufreißen. Du musst einfach mal unvernünftig sein. Also dann muss ich auch denken, okay, dann mache ich das. Also sie stachelt mich da eher an. Ich glaube, bei Markus ist es ähnlich.
Ja.
Deine Frau ist, glaube ich, vernünftiger als du, oder?
Ja, doch. Also die sagt, vor allem Game of Thrones ist sie ein großer Fan. Da sagt sie alles, wir sollen irgendwelche Boxen, die hier rumliegen, aufmachen. Die ich sage, nein, die hebe ich auf. Das könnte mal irgendwann für deine Tochter auch ein bisschen mehr was bedeuten. Deswegen lassen wir die noch zu. Vielleicht.
Ja.
Aber ja, die ist da schon sehr vernünftig. Ich habe jetzt die Last Pack Magic rausgesucht. Das sind unsere paar Fragen. Unsere letzten Fragen. Die letzte Frage müssen wir shiften. Aber stell dir vor, Sammeln existiert nicht. Welches Hobby hättest du dann? Ich glaube, ich kann es mir fast denken.
Welches Hobby hätte ich dann? Also witzigerweise viele, ne? Ich code gerne, ich gestalte gerne, ich fange gerne Hobbys an. So muss ich auch sagen. Also ich habe, glaube ich, in den letzten 10 Jahren vom Warhammer 40k Painting, ich habe mir mal wieder ein Keyboard geholt, bis ich wieder Weihnachtslieder spielen könnte. Also ich mag es, Hobbys zu beginnen und Dinge zu erlernen. Also insofern, ich würde das nehmen. Also Hobbys lernen wäre mein Hobby.
Sehr gut.
Das ist schön.
Mit wem würdest du gerne einmal Karten tauschen? Egal ob real, historisch, fiktiv, gibt es da jemand? Nicht nur Karten, vielleicht auch was anderes.
Boah, also ich glaube, das ist auch ganz nah dran. Ne? Ich finde natürlich für mich der Laden und auch die beiden Persönlichkeiten, die da einfach faszinierend sind Kiki und Ivan. Ne? Also da wenn ich da reingehe. Und ich war noch nicht oft da, ich habe sie auch relativ spät erst persönlich kennengelernt. Ich finde das einfach Faszination pur und da tauschen und mit den Jungs, das ist immer Hip-Hop, das ist Culture und das ist einfach Faszination pur.
Ja. Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst. Wenn deine Sammlung sprechen könnte, was würde sie über dich erzählen?
Ich würde sagen, boah, Junge, leb mal in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit.
Ja, ist da so alles, ist da nichts, was in der Gegenwart stattfindet?
Ja, doch, schon, aber primär, also ich geht ja gar nicht anders, auch wenn du heute Packs öffnest, logischerweise. Aber so, ich sag mal, die Karten, die irgendwie ausgestellt stehen, die sind dann eher so nach hinten gerichtet. Das spricht dann, die würden sagen, sprechen wir hier mit dem jungen Sebi.
So, okay.
Ja. Was nervt dich im Hobby am meisten? Gibt's da was?
Boah, diese krasse Kommerzialisierung, ehrlicherweise. Mhm. Das schneller Zugang sehr viel Geld kostet. Das finde ich, das nervt mich.
Ja,
und viele daran versuchen zu partizipieren, die nicht des Hobbys angehören. Das finde ich auch gut. Schlimmsten. Ja.
Sehr gut. Und jetzt sollten wir eigentlich dir die letzte Frage von unserem letzten Gast stellen. Die haben wir aber beide nicht auf dem Schirm.
Das heißt, wir dürfen jetzt eine Frage erfinden.
Ja, erfinde mal eine, Alex.
Das heißt, Sebi, du darfst jetzt eine Frage überlegen, die wir dem nächsten Gast stellen. Das heißt, du darfst jetzt die Schlange wieder starten. Die Fragenschlange.
Okay, das. Dann, wir wollen ja ein bisschen Gossip hören, so was war der schlechteste Deal oder der schlechtesten Trade, ja, den du je gemacht hast.
So.
Also ich glaube, das will man hören, oder?
Das Witzige ist, ich habe schon im Kopf, wie der nächste Podcast-Gast wird. Das wird ganz witzig.
Sehr gut.
Ist okay. Also was war der schlechteste Deal, Tausch, Trade, wie auch immer, den man gemacht hat? Das finde ich eine schöne Frage.
Ja, bin ich sehr gespannt.
Mega. Vielen, vielen Dank.
Sebi,
vielen
Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir können noch Stunden weitersprechen. Vielleicht machen wir da irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Wir werden auf jeden Fall alles in die Shownotes legen. Alles, wo man dich findet, euer Company findet. Vielleicht hast du noch einen privaten Kanal. Hast du noch einen privaten Kanal, wo du so ein bisschen was über deine persönliche Sammlung zeigst? Instagram oder sowas?
Ja, das ist unter zuckerbrot.gala auf Instagram.
Zuckerbrot.gala?
Ja.
Okay.
Finde ich gut. Das sehr unkommentiert stehen. Nein, das war unkommentiert. Das müssen wir in der zweiten Folge aufdecken.
Das erkläre ich euch ein andermal. Das erkläre ich euch beim Bierchen auf der Card Madness.
Ja, perfekt. Ich bin sowas von down. Okay. Vielen, vielen Dank für die geile Folge, Sebastian. Bis zum nächsten Mal.
Das hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Ciao.